Willkommen zu Rocky Monday. Dein Wochenstart rund um Immobilien und smarte Finanzierung. Ob Hauskauf, Wohnungskauf, Neubau oder Anschlussfinanzierung, Eigenheim oder Kapitalanlage, wir liefern dir Klartext. Einblicke und echte Impulse für deine Immobilien.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rocky Monday, eurem Lieblingspodcast rund ums Thema Immobilien und Finanzwissen. Und heute haben wir nochmal eine schöne Folge mit unserem Felix. Felix will nicht erkannt werden, deswegen ist Felix ganz offiziell ein Alias und ihr werdet auch nur mich im Video sehen. Trotzdem, Felix, schön, dass du da bist.
Gerne und ich freue mich sehr.
Wir uns auch. Vor allem haben wir heute nochmal eine spannende Episode vor uns. Und bevor wir auf die Einzelheiten gehen, nochmal die Message an euch da draußen. Wie ihr wisst, unser Podcast lebt von Luft und Liebe. Daher wäre es ganz toll, wenn ihr uns ein bisschen supportet und liked und teilt und folgt und drüber sprecht, dass ganz viele Menschen auch die Wertschätzung erfahren dürfen, dass Menschen wie Felix, die schon sehr, sehr viel in seinem Leben oder in ihrem Leben erreicht haben und geschaffen haben, dieses Wissen weitergeben und ihr davon kostenfrei profitieren könnt und wir auf die Art und Weise immer wieder spannende Menschen zu uns ins Podcast-Studio kriegen. Von daher supportet uns. Das wäre wunderbar und der Felix wird uns heute noch ein paar Inhalte geben und bevor wir da reinsteigen, nochmal ganz kurz die Klarstellung, das ist keine Anlageberatung, es geht rein um Erfahrungswerte, das bedeutet, nutzt einfach die Information, aber seht es einfach nur als Input, nicht als so muss es derjenige machen, sondern es geht um Erfahrungswerte und lieber Felix, wir haben uns darüber unterhalten, was würdest du einem 25-jährigen Menschen heute mitgeben, wenn er sich darüber Gedanken macht, wie er sich zukünftig Vermögen aufbaut, Vermögen bilden kann, aber auch, ich sag mal, Geld anlegt und zwar nicht nur im Bereich Immobilien, sondern wirklich unterschiedliche Assets. Wie kann ich mein Einkommen so verwenden, dass ich langfristig mehr davon habe und mir für die Zukunft Vermögen aufbaue? Um das aber richtig zu verstehen, warum ich dir diese Frage stelle, würde ich sagen, lieber Felix, gib uns noch mal kurz einen kleinen Abriss darüber, was dein beruflicher Hintergrund ist, denn du hast ja richtig viel Ahnung von dieser Materie.
Danke und das mache ich sehr, sehr gerne. Ich habe 2001 eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht und arbeite seit 2006 in dem Bereich Corporate und Investment Banking. Dort für diverse Banken in dem Zeitablauf jetzt schon betreue mittelständische Kundschaft. Das geht von, ich sag mal, 50 Millionen Umsatz los bis, sagen wir mal, so 2-3 Milliarden und schaue mir den ganzen Tag blinkende Kurse auf meinem wunderschönen Bloomberg an. Dort mit dem speziellen Fokus Währungskurse, Zinskurse, Rohstoffkurse. Natürlich schaut man sich auch andere Märkte an, wie den Aktienmarkt und sieht dort einfach über die langen Jahre und sehr, sehr enge Beziehungen zu diversen Geschäftsführern, diversen Kaufmännischen Leitern, diversen Ansprechpartnern auf Kundenseite. Was machen die Menschen für Firmen? Was machen die Menschen privat? Kann so auch seine eigene Strategie öfters mal kritisch hinterfragen und sich Gedanken machen. Moment, da machen gerade sehr, sehr clevere Leute gewisse Aktionen. Warum machen die das? Wäre das nicht clever, das auch für sich selbst zu machen und ja, sich zu hinterfragen? Als kritischer Mensch und erstmal auch als fauler Mensch frage ich mich immer, warum? Und wenn ich dann von cleveren Leuten eine vernünftige Erklärung bekomme, versuche ich das in mein Weltbild mit einfließen zu lassen und entsprechend zu adaptieren. Und so schaut man sich auch jedes Jahr einfach an, ist meine aktuelle Asset Allocation sinnvoll? Ist es besser, was anderes zu tun? Hinterher ist man immer klüger, das muss man auch sagen. Aber nichtsdestotrotz kann man gewisse risikominimierende Schritte wählen. Und das mache ich für mich. Und wenn ich jetzt die Frage auffasse mit dem 25-jährigen Menschen, ich würde mich jetzt einfach nochmal auf das Alter von 25 zurücksetzen. Wie würde ich agieren? Zuallererst würde ich bei den relativ einfachen Sachen ansetzen, die ich kontrollieren kann, das ist meine Haushaltsrechnung. Mhm. Das heißt, ich würde meine Einnahmenseite überprüfen, meine Ausgabenseite und wichtig ist, dass ich mal für 6 bis 12 Monate einfach einen stabilen Haushaltsüberschuss habe. Wenn ich den nicht habe, muss ich mir die Kostenseite anschauen, wie kriege ich Kosten gespart oder kann ich vielleicht noch einen Minijob, einen Nebenjob mit annehmen, kann ich durch einen Zusatzwert, den ich für meinen Chef darstellen kann oder meine Chefin noch ein besseres Gehalt erzielen, welchen Wert kann ich anderen Menschen noch geben, dass ich die Einnahmenseite optimiere, respektive wie kann ich an die Kostenseite rangehen. wenn ich das jetzt getan habe und ich sage mal, ich habe ein stabiles Haushaltsüberschuss größer 500 Euro, mhm. dann schaffe ich es ja schon nach 12 Monaten 5.000, 6.000 Euro beiseite zu legen. Und das hätte ich gesagt, das ist so ein Basispuffer, den eigentlich jeder Mensch haben soll, um sagen zu können, es kommt mal was Unvorhergesehenes, am Auto ist in der Reparatur, der Kühlschrank geht kaputt, der Fernseher geht kaputt, was auch immer, dass man das als Basisliquidität immer vor sich herschiebt.
Für die kurzfristigen Anschaffungen.
Mhm. Korrekt.
Verstehe. Also wir empfehlen zum Beispiel unseren Kunden, wenn wir jetzt aus der Finanzierungsperspektive gehen, kommt ja auf die Frage, wie viel Eigenkapital soll ich einsetzen? Da sage ich, hey, wie viel hast du denn? Mhm. Grundsätzlich schön, wenn er hat. Wenn er natürlich wenig hat, dann empfehle ich oft, versuchen wir es lieber ohne.
Ja.
Aber wir empfehlen zum Beispiel immer so 2 bis 3 Netto-Monatseinkommen auf der Seite zu haben. Also als Faustformel.
Das klingt vernünftig. Ich würde sagen, wenn ich eine Immobilie mit anschaffe, gehe ich immer vom Worst Case mit aus und würde sagen, was passiert, wenn das Bad platzt? Und das Bad platzt sind wahrscheinlich irgendwo zwischen 10.000 und 15.000 Euro Kosten. Das heißt, beim Ankauf der ersten Immobilie würde ich jetzt sagen, neben dem Notfallfonds für Privates, bitte nochmal 10.000 bis 15.000 Euro obendrauf, sodass man irgendwo einen Bereich von, ich sage jetzt mal 15.000 bis 20.000 Euro an Rücklagen haben sollte. Die wird man wahrscheinlich nicht brauchen, weil das Bad, wenn es gemacht wurde, nicht sofort platzt. Dann kann man ein bisschen konservativer planen, aber das wäre so der Wert. Und das Geld würde ich auch nur im Tagesgeld haben. Mhm. Einfach möglichst schnell liquide, dass ich daran kann. Im schlimmsten Fall kann ich es auch mal, dann sollte ein sehr, sehr, sehr verlockendes Investment kommen, dafür nutzen. Aber ich muss die Möglichkeit haben, meinen Notfallfonds wieder relativ schnell aufzufüllen.
Oder eben zu refinanzieren.
Als Beispiel. Mhm. Und das wäre erstmal die Basis. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben einen vernünftigen Haushaltsüberschuss, der valide ist, arbeiten an dem und haben jetzt unseren Puffer entsprechend aufgesetzt, würde ich wahrscheinlich als ersten Schritt, als einfachen Schritt auch so umsetzen, dass ich dann erstmal schaue, in welchen Investmentmarkt möchte ich rein. Dort gibt es für mich als klassischer Anleger eigentlich 2 Alternativen, das ist eines der Aktienmarkt und das andere ist der Immobilienmarkt. Ich selbst bin zu alt bzw. zu dumm, ich habe bis heute Krypto nicht verstanden. Ich habe schon viele Leute gehabt, die es mir erklären wollten, ich verstehe es nicht und was ich nicht verstehe, mache ich nicht. Und das ist, also ich könnte jetzt ein bisschen Spielgeld reinsetzen, bringt mir nichts, weil ich habe davon keine Ahnung, das wäre einfach, da könnte ich auch ins Casino gehen.
Du bist nicht alleine, ich mir geht es da ähnlich, ich verstehe es grundsätzlich, habe auch schon investiert, auch immer noch, bin bei 40% minus. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch Typ Mensch, die mal gedacht hat, hey, Cannabis wird geil und habe mein Geld in Cannabis angelegt. Ich habe die Aktie noch, aber habe halt 86% Verlust. Also von daher, das sind so Learnings von mir, deswegen kann ich voll nachvollziehen. Krypto, glaube ich, da geht schon was, wenn man sich regelmäßig damit beschäftigt. Ich sehe es wie du. Ich wäre jetzt auch eher der Typ Mensch, der sagt, okay, Immobilie kann ich, verstehe ich, bin ich drin oder eben klassische ETF-Sparpläne. Also genau. Dieses, wenn ich mich nicht jeden Tag damit beschäftigen möchte, dann bleibe ich in dem Bereich.
Also ich habe auch schon bei Aktien auf Einzelinvestments gesetzt und gedacht, ich bin cleverer als der Markt. Der Markt gibt und der Markt nimmt und in dem Fall hat der Markt genommen und von daher würde ich auch von Einzelinvestments jetzt persönlich einfach außer ich gehe in ein breiteres Portfolio mit 50 Werten, die ich mir aussuche, würde ich sonst die Finger von lassen, klassisch auf ETFs gehen, das mache ich auch für unsere Familie und unsere Kinder, das ist einfach so, da gehe ich relativ breit rein und das wären für mich jetzt die 2 Bausteine, man kann jetzt auch sagen, wie gesagt, neben Krypto gibt es noch als Beispiel Gold, bei Gold habe ich für mich die Herausforderung, es ist total gut gelaufen. Und ein super Asset für viele, die es halten. Es zahlt nur keine Zinsen oder keine Dividende. Und ich muss es irgendwo lagern. Und mein wertvollstes Asset ist mein Heim. Und da habe ich meine Kinder und meine Frau, die sicher sein sollen. Und für mich wäre es dann unsicherer, wenn ich dort Gold habe, weil da gebe ich anderen Leuten die Motivation, an meinem Heim was zu tun.
Kann ich nachvollziehen.
Deshalb nehme ich das raus. Und wenn wir jetzt einfach mal wieder einfach denken, ich würde wahrscheinlich dann einen monatlichen Sparplan erstmal etablieren, wo ich sage, klassisch einen MSCI World oder einen MSCI China oder einen MSCI Latin America oder Emerging Markets, dass ich einfach sage, ich habe eine gewisse Allokation in die Märkte und kriege eine gewisse Rendite raus. Dort würde ich, wenn ich jetzt noch kein konkretes Investmentobjekt auf der Immobilienseite hätte, wahrscheinlich mir erstmal auch ein Portfolio aufbauen, wo ich große Teile von meinem Haushaltsüberschuss, nachdem ich den Sicherheitspuffer habe, einfach auch reinlaufen lasse. Sagen wir, wenn wir jetzt bei 500 Euro wären, wahrscheinlich 300 Euro würde ich dort reinlaufen lassen.
Und die 200
auf die
kurzfristig
Genau.
Okay.
Auf dem Cashpolster laufen lassen. Wie gesagt, ich würde jährlich versuchen, auch in Form von der Gehaltsanpassung mit meinem Chef zu gucken, dass ich da mehr Gehalt bekomme. Wichtige Regel, die habe ich, glaube ich, aus dem Buch Der reichste Mann von Babylon. Wenn man eine Gehaltserhöhung bekommt, sollte man 80% davon zum Sparen nutzen und nur 20% konsumieren. Finde ich ganz charmant.
Cooler Ansatz,
weil ja. Ich habe ja vorher schon mit meinen Lebenshaltungskosten gut gelebt. Und wenn ich dann als Beispiel 300 Euro im Monat, um eine Nummer zu nennen, als Gehaltserhöhung bekomme, dann 60 Euro kann ich verkonsumieren. Die 240 Euro gehen auf meine 500 Euro mit drauf. Und das ist nicht dumm. So würde ich wahrscheinlich da vorgehen.
Ja, also wenn man mal, und das empfehle ich grundsätzlich auch jedem mal, ich habe für mich relativ spät mit dem Kapitalmarkt an sich angefangen. Ich glaube, ich habe meinen ersten ETF-Sparplan vor 3 Jahren aufgesetzt, weil ich immer gedacht habe, hey, Tagesgeldkonto und Immobilien, das ist das, was ich grundsätzlich machen möchte. Aber was ich festgestellt habe, also ich habe einen guten Kumpel, der seit Jahren 2000 Euro jeden Monat von seinem Gehalt, also ungefähr die Hälfte seines kompletten Einkommens, auf die Seite legt. Und wenn ich dieses Depot sehe, dann habe ich das erste Mal auch verstanden, okay, da geht richtig was. Und ich habe Folgendes gemacht, weil du es gerade auch angesprochen hast, für deine Kinder. Ich mache das auch für meine zwei Girlies. Wenn du mal nur das Kindergeld nimmst,
genau,
und du legst das Kindergeld in den MSCI World, und wenn du jetzt einen MSCI World Chart anschaust und du guckst mal die letzten Jahre, dann hast du ja eine reale Rendite von 8-9%. Jetzt nimmst du nur mal 7%. Und du nimmst mal klassisch, gibst bei Google ein, Sparplanrechner, und Jahresrendite 7%. Mit Zinseszinseffekt etc. kommst du in einer Zeit von 18 Jahren mit dem Kindergeld auf eine Summe, wo ich mir denke, wow, das hätte ich gerne mal gehabt, hätte ich das mal getan früher. Und deswegen machen wir das auch konsequent, dass wir sagen, ein Großteil des Kindergelds geht da rein. Und das macht schon einen extremen Hebel. Und wenn du siehst, ich habe davon irgendwie nachher 20-30% eigentlich nur real selber gespart und der Rest ist wirklich aus der Rendite entsprungen, das ist schon geil.
Genau das ist es. Und was man auch noch sagen muss, wenn man dann zum Beispiel auch eine Gehaltserhöhung nimmt oder Kindergeld nimmt, wo man vielleicht oder irgendeine Zusatzeinnahme, mit der man nicht kalkuliert hat. Es gibt ja manchmal so schöne Überraschungen, das Finanzamt schreibt einem, ich kriege eine Steuererstattung. Ich habe nicht mit kalkuliert, dann sehe ich zu, dass ich das in irgendwelche Töpfe verbuddel. Man nennt es auch Nest Eggs, die ich dann ganz, ganz tief verbuddel und nach 10 Jahren gucke, was ist denn aus dem schönen Nest Egg geworden. Das ist eine tolle Strategie und die schafft dann auf die Zeit auch Wert. Also wie gesagt, alles, was wir heute besprechen, ist für mich, das ist ganz wichtig. Wir sind nicht in einem, wie werde ich schnell reich, Trip, weil dann geht bitte ins Casino, das ist Zufall, sondern wenn wir langfristig vernünftig investieren, mit 7% als Beispiel Rendite oder 8% Rendite. Es gibt so eine 70er-Regel, böse gesprochen, die sagt aus, wie lange ich brauche, um mein Kapital zu verdoppeln. Ich muss 70 durch meinen erzielten Zins teilen. Und das ist die Zeit in Jahren, die ich brauche, um mein Kapital zu verdoppeln. Einfaches Beispiel, ich würde zu 10% anlegen. Wenn ich 500.000 am Anfang hätte, die hätte ich verdoppelt bei 10% nach 7 Jahren. Aus der Million nach 20 Jahren hätte ich dann 2 gemacht. Also von den 500.000, das Geld hätte ich in 20 Jahren vervierfacht. Und wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat, weiß man, dass natürlich ein Zins von 7% wunderbar ist. Das ist viel, viel attraktiver als die 2% im Tagesgeld. Aber deshalb sage ich auch da bitte nur den Notfallfonds halten. Den braucht man. Jetzt bei meinem Immobilienportfolio ist der ein bisschen größer. Okay, das ist verstanden. Wenn ich den nicht hätte, könnte ich nicht ruhig schlafen. Und ich schlafe sehr, sehr gerne sehr ruhig.
Bei 50 Einheiten auch ein Thema, ja.
Ja, und das passt. Aber jetzt hätten wir für mich die ersten 2 Schritte aufgesetzt. Und jetzt geht es eigentlich darum, wie würde ich einen Markt analysieren? Ich würde erstmal mir anschauen, eine mittelgroße Stadt ab 50.000 Einwohnern in Deutschland. Ich würde anschauen, wie sieht die Demografie aus bis 2030, 2040. Bitte stabile Demografiewerte, nichts mit extremer Schrumpfung. Untergrenze, sage ich mal, eine Bevölkerungsentwicklung von minus 0,5%. Lieber hätte ich es stabil und positiv. Dann würde ich einwerten, welche Renditen sind dort erzielbar. Wie niedrig ist der Kaufpreis relativ zur Miete? Es gibt so eine dumme Regel, die habe ich mal von Florian Homm aufgegriffen. Er sagt, wenn die Investitionsrendite 4% über dem Zins ist, habe ich eigentlich genug Puffer, um eine 2-3% Tilgung darzustellen, Kosten und Steuern noch zu verallokieren. Da verliere ich zumindest mal kein Geld. Und deshalb schaue ich immer, dass wenn ich pro 1.000 Euro Quadratmeter Kaufpreis, dass ich irgendwo um die 5 bis 6 Euro Quadratmeter Miete bin. Das heißt, wenn ich eine Wohnung angeboten bekomme, die einen realistischen Mietpreis hat von 8 Euro auf dem Quadratmeter, sage ich mal böse, würde ich nicht mehr ausgeben als 1.200, 1.300, 1.400 Euro den Quadratmeter. Bei 10 bis 12 Euro könnte ich mir auch schon vorstellen, 2.000 Euro auszugeben den Quadratmeter. Jetzt, wenn viele sagen, die Märkte gibt es nicht, das wurde mir ganz lange Jahre erzählt, die Märkte gibt es seit 2013, regelmäßig findet man was. Ist die Suche etwas schwieriger? Ja, das ist ganz normal.
Kannst du nicht in München suchen?
Nein. Auch klar, in München würde ich mir dann eher Gedanken machen über vielleicht einen, ich sage jetzt mal ein Sondervermietungskonzept, irgendeine spezielle Immobilie, die jetzt nicht einsteigertauglich wäre, würde ich jetzt hier erstmal ausschließen, sondern da würde ich für mich einen Markt entsprechend identifizieren, der sinnvoll ist. Das kann mein lokaler Markt sein, aber ich mache ein ganz nettes Beispiel. Ich hatte schon gesagt, ich komme aus dem Frankfurter Raum üblich und dort habe ich auch meine ersten 8 Jahre Investorentätigkeit oder Kapitalanlegertätigkeit gehabt, bis mir dann ein Freund von mir, den ich ausgebildet habe, der in Singapur gewohnt hat, gesagt hat, dass er 500 Kilometer weg von mir investiert. Mhm. Und den Standort fand ich total interessant, habe mir den angeschaut und dachte mir, der ist viel besser als der Frankfurter Standort. Aber mich hat was zurückgehalten, weil ich dachte, ich bin nicht vor Ort. Dann habe ich mir irgendwann gesagt, ich schaue es mir jetzt mal an, habe einige Besichtigungen vor Ort gemacht und habe dann nach, ich sag mal, 10, 12 Besichtigungen und Marktgefühlen, vielen Gesprächen mit Maklern auch das erste Mal dort agiert, weil ich mir irgendwann gesagt habe, der Kollege kann aus Singapur kaufen, hat eine Infrastruktur hochgezogen für sich. Ja. Warum soll ich dann nicht aus Frankfurt rauskaufen können? Und ich kann nur sagen, sehr vernünftiger Markt. Bin ich dort, investiere ich weiterhin und bin zufälligerweise auch da in die Nähe gezogen. Also von daher, das Leben ist manchmal, wie heißt das schön, es nimmt Abzweigungen, die man nicht vorhersehen kann. Und das ist einfach was, wo ich sage, der Markt macht für mich Sinn, dort kaufe ich gerne immer wieder. Und wenn ich diesen Markt gefunden habe, muss ich einfach nur durchrechnen. Habe ich ein Objekt, was mir als Beispiel 6 bis 7% Rendite ermöglicht. Ich habe aktuell um die 4% Zinsen. Das heißt, ich hätte 2 bis 3% Puffer für die Tilgung. Da wäre ich bei meinen Kriterien cashflow-mäßig null, böse gesprochen. Wie gesagt, Steuer außen vor gelassen, sodass ich sagen kann, rein von der Kostenseite, meine Mieter sind so freundlich und zahlen mir die Tilgung und mein Objekt auf eine Lebensdauer von 25, 30 Jahren ab. Das ist aber vor Mieterhöhung gerechnet. Meistens ist es so, seit den 70ern, dass in Deutschland die Mieten im Schnitt 1,5% pro Jahr steigen. Mhm. Wenn wir sagen, auf 10 Jahre mit einem Zinseszinseffekt sind wir bei 20%. Wenn ich jetzt schon rechne, dass der Cashflow 0 auf 0 ist, bin ich bei einem 6% Rendite anfänglich, bei einer 20% Mieterhöhung bei 7,2. Das ist mein Profit. Mhm. Und was ich in dem letzten Podcast schon gesagt habe, ich kaufe ganz gerne andere Rentsituationen mit einem Discount, sodass ich sage, wenn ich weiß, ich kaufe anfänglich einen 6%, der aber eigentlich im Underrent ist, den kann ich eher auf 8 bis 9% entwickeln und habe dann den Vorteil, ich habe eine massive Überrendite im Cashflow, habe ein Objekt, was dann im Wert mehr entwickelt ist. Auf der Cashflow-Seite geht es mir gut. Und wenn ich irgendwann nach 10 Jahren, 11 Jahren, 12 Jahren, 13 Jahren exiten will, weil ich sage, es ist für mich kein Kerninvestment, was ich gerne lange halten will, habe ich dort kein Problem.
Mhm, verstehe.
Und so würde ich suchen, finde ich die Sachen sofort. Wenn ich online gehe und bei ImmoScout sage, ich bin jetzt da. Der Immobilienmarkt wie der Aktienmarkt wartet auf keinen selbst.
Ja.
Das heißt, bei mir hat es 2 Jahre gedauert, bis ich das erste Mal aufs Knöpfchen drücken konnte und selbst was kaufen. Ihr müsst mindestens mit 30 bis 40 Besichtigungen rechnen. Ihr müsst damit rechnen, viel Arbeit selbst zu machen. Ich würde mir weniger ein komplettes Paket, ein fertig vorbereitetes Paket kaufen. Das bin ich, weil ich auch gerne die ganzen Arbeitsschritte selbst verstehe und dann weiß, was ist da hinten dran, wie viel Arbeit ist es eigentlich. Und das wäre der initiale Start. Und damit hätte ich dann ein Portfolio, wo ich sagen kann, ich habe eine Liquiditätsreserve, ich habe ein Aktienportfolio, was wächst. Ich habe entsprechend auch das Eigenkapital da gehabt, um die Kaufnebenkosten zu zahlen oder die zu finanzieren, je nach Bonität. Da weiß der Dennis viel mehr Bescheid. Der wird dann sagen, das kriege ich wahrscheinlich dann am Anfang auch noch durch mit den Kaufnebenkosten. Und dann sind wir so weit, dass ich dann schon da 2 elementare Bausteine für meine Altersvorsorge auch habe. Ich habe ein Nest-Egg drin im Aktienmarkt. Mhm. Und nach 25, 30 Jahren habe ich eine Immobilie, die, wenn ich sie nicht vorher verkaufe, ein Baustein zu meiner Rente ist. Alternativ kaufe ich einfach im folgenden Jahr unter den gleichen Kriterien genau das Gleiche, vielleicht mit dem gleichen Makler, auf jeden Fall mit dem gleichen Finanzierungsvermittler, kaufe ich ein Objekt Nummer 2 oder sogar Nummer 3, um zu schauen, das System läuft, das System passt.
Kriege ich das nochmal reproduziert?
Genau.
Ja.
Genau.
Okay.
Und genau so würde ich relativ einfach starten.
Das heißt, um es nochmal zusammenzufassen, dein erster Ansatzpunkt ist, krieg deine Haushaltsrechnung in den Griff,
ja,
schaff dir Polster, nimm das Polster, lege einen Teil kurzfristig an, lege einen Großteil langfristig an und zusätzlich schau dir um, wo kann ich für mich, wenn ich mich darum kümmern möchte, eine Immobilie finden, die grundsätzlich so aufgebaut ist, dass ich nicht unbedingt direkt allzu viel draufzahlen muss. Im besten Fall einen Finanzierer habe, der mir das Ganze vollumfänglich noch finanzieren kann und dann zu schauen, wie läuft's, wie bin ich reingekommen, viele Gespräche führen und das Ganze dann im Folgejahr nochmal reproduzieren.
Korrekt.
Okay. Du hattest gerade angesprochen, du bist nicht der Typ für ein, ich sag mal, Rundum-Sorglos-Paket. Vielleicht für die Zuhörer das nochmal kurz abzugrenzen. Es gibt ja oft mehrere Typen von Menschen. Es gibt den Aktienanleger, der sagt, wie du vorher gesagt hast, ich habe jetzt hier 50.000 Euro und ich gehe jetzt mit 1.000 Euro in 50 unterschiedliche Werte rein. Schau jeden Tag rein, wie läuft's? Ich verkaufe, ich kaufe an, ich kaufe an, mach von mir aus noch einen Stop-Loss rein oder hebel noch mit irgendwelchen Effekten durch die Gegend. Und es gibt denjenigen, der sagt, hey, ist mir viel zu komplex. Mir reicht's, wenn ich da einmal im Monat reinschaue, beziehungsweise einmal im Jahr, ich kaufe einen ETF. Mhm. Das Gleiche gibt es ja im Immobilienbereich.
Korrekt. Auch.
So. Es gibt die Immobilie, die Mensch sich selber, die suche ich rein, die ist grundsätzlich günstiger, logischerweise, weil da wird keine Arbeit investiert von jemand anderem. Da zahle ich zwar oft eine Maklerquotage. Ne? Viele sagen ja immer, ich will ohne Makler kaufen. Aus eigener Erfahrung sage ich, die beste Immobilie, die ich habe, habe ich vom Makler gekauft.
Ja, jede bei mir.
Ne? Und das deckt sich auch mit Gesprächen mit anderen Investoren, die ich geführt habe. Und das braucht natürlich Zeit. Das heißt, ich muss mich selber darum kümmern. Irgendwann habe ich dann 3, 4 Immobilien. Weißt du selber, irgendwann wird eine Immobilie auch ein Job, dass man sich grundsätzlich öfters mal darum kümmern muss. Und dann gibt es die Person, die sagt, hey, ich finde Immobilien grundsätzlich spannend, bin aber beruflich unheimlich eingebunden, ich habe keine Zeit für Besichtigungen. Für die gibt es sogenannte Systemimmobilien, wie wir sie immer grundsätzlich
nennen. Korrekt.
Eine Systemimmobilie, die ist grundsätzlich steuerlich optimiert mit einem Restnutzungsdauergutachten. Entweder habe ich einen Mietpool drauf oder ich habe grundsätzlich eine Mietverwaltung, also eine Sondermietverwaltung, wo hier eine Verwaltung da ist, wo meine, sagen wir, meine Mietzahlungen im Griff hat, die mahnt, die Mietabrechnungen macht und so weiter. Das kostet natürlich immer ein bisschen Kaufpreis, da steckt Marge im Kaufpreis, braucht man nicht drüber reden, jeder will Geld verdienen, ganz klar.
Alles gut.
Wenn du jemanden hättest, und da darfst du jetzt gerne ganz ehrlich sein, auch wenn du weißt, dass wir vielleicht in dem Bereich auch tätig sind, das kannst du jetzt einfach mal ausklammern, wenn du jetzt jemanden hättest, der sagt, ich will mich einfach nicht drum kümmern, wärst du, und gehst jetzt nicht von dir aus, würdest du sagen, ja, das ist mal ein Schritt, um da reinzurutschen, oder sagst du grundsätzlich, lass es bei?
Ich würde sogar noch eine weitere Information teilen. Ich habe für wahrscheinlich 20 bis 25 Objekte von mir selbst eine Sondereigentumsverwalterin bzw. eine Hausverwalterin drauf. Warum? Mhm. Ich habe gerade gesagt, dass ich angefangen habe, 500 Kilometer weg von mir zu investieren. Dort habe ich diverse Sondereigentumsverwalter ausgetestet und das Ergebnis war, von 10 waren 9 optimierungsbedürftig. Und die eine, die sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat, mit der arbeite ich bis heute zusammen. Mhm. Mit der telefoniere ich 2, 3 Mal die Woche. Und wenn wir was besprechen, ich muss mich um nichts kümmern, sie setzt alles um. Es ist alles super. Und wir telefonieren eigentlich auch nur 2 bis 3 Mal die Woche, weil wir uns mögen.
Also einmal würde auch reichen, meinst du?
Sehr wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich sogar einmal im Monat würde definitiv reichen. Aber um da offen zu sein, die machen bessere Arbeit, als ich sie wahrscheinlich in der Mietverwaltung machen würde. Und da stelle ich mir die Frage, warum ich mich dann einbringen muss. Das muss ich in dem Fall nicht. Und wenn man das dann in der Qualität bekommt, ist für mich ein Sondereigentumsverwalter wertschaffend. Und dann macht das auch Sinn. Aber wie gesagt, von 10 Stück, die ich getestet habe, sind wir bei einem. Das heißt, die Erfolgsquote ist überschaubar.
Ist auch meine Erfahrung. Also wir haben das auch schon öfters mal getestet, auch mit unseren Partnern zusammen. Und es kristallisiert sich dann doch diese eine oder diese zwei raus, wo man dann auch sagt, okay, mit denen arbeitet man dann grundsätzlich gerne immer zusammen. Ja. Von daher verstehe ich.
Das gleiche Thema hat man mit Hausverwaltung. Also ja. von 10 Hausverwaltungen sind 2 vernünftig, deshalb gehe ich da einfach zu über, dass entweder ich auf die Hausverwaltung zugreife, die das Objekt vernünftig managen, wenn die für mich Kapazität haben. Ansonsten mache ich jetzt einfach Sachen dann auch selbst.
Und dann zahlst du aber für die Objekte, wo du sagst, hey, ist mir zu weit weg oder die sind sehr intensiv, wo ich mich nicht drum kümmern kann, dann gibst du das Geld auch grundsätzlich für die Verwaltung.
Definitiv. Ich gebe auch für Objekte, die zum Beispiel, wenn es jetzt ein Nachbarhaus wäre von mir, aber ich weiß, mein Lieblingsverwalter hätte Zeit dafür und könnte sich drum kümmern, würde ich auch das Geld ausgeben. Mhm. Mir geht es nicht in dem Fall um das Geld, sondern um die Qualität für die Arbeit. Mhm. Ich habe gar keinen Stress mit dem Zahlen von Maklern. Das hatten wir auch vorhin besprochen. Ich habe noch nie mit einem Makler über die Cottage gehandelt. Wenn eine Maklerrechnung kommt, ich zahle die genau wie bei den Handwerkern an einem Tag, an dem die Rechnung zugeht. Mhm. Mit einem Spoiler, wenn ich zu Hause bin. Wenn ich auf Geschäftsreise bin, wird es ein bisschen schwer. Das ist dann für mich das maßgeblich, weil es auch wertschätzend gegenüber den Leuten, die mir Gutes tun, indem sie mir Geschäft antragen. Und das Gleiche ist auch mit Mietern, wenn wir dort eine Absprache haben. Wir hatten es im Dezember 24, da ist beim 23.12. bei jemandem aus der Toilette das Abwasser hoch. Eine halbe Stunde später stand der Sanitärmensch, mit dem wir regelmäßig zusammenarbeiten, bei dem Mieter auf der Matte. Das macht er auch nicht, wenn man jemand ist, der, wie sagt man so schön, einen Igel in der Tasche hat und die Rechnung gerne lang rauszahlt. Ja. Und das sind so Sachen, das ist für mich dann einfach ein Service-Level, dass man den Mietern zukommen lassen muss, dass man den Dienstleistern zukommen lassen muss. Und das passt. Und wenn wir jetzt in diesem Aufbauszenario sind, dieses Netzwerk, was ich gerade beschreibe, erwirbt man sich über die erste, über die zweite, über die dritte und die vierte Immobilie wahrscheinlich noch nicht, aber ab der fünften sieht man, dass da fester Bund auch dann entsteht, zwischenmenschlich mit Menschen, mit denen man regelmäßig zusammenarbeitet, dass die für einen selbst schon mitdenken und das sind genau die Partner, mit denen man langfristig agieren will.
Verstehe ich. Also das heißt, du würdest grundsätzlich nicht davon abraten, zu sagen, wenn du jemanden hast, der sagt zumindest einmal, ja, ich will in Immobilien zu investieren, aber ich kaufe lieber so ein Rundum-Sorglos-Paket, dann mach.
Das kann jeder für sich tun. Ich bin der falsche Ansprechpartner. Ja, für mich passt es nicht. Ja. Aber für mich ist auch immer wichtig, dass ich einmal die ganze Arbeit selbst gesehen habe.
Ja.
Ich könnte mir auch in der Zukunft, wenn ich sage, ich will weiterhin in Immobilien investieren, ich bin aber irgendwann vielleicht so alt, dass ich gewisse Schritte nicht mehr kann, möchte aber trotzdem gerne weiter investieren. Und meine Kinder sind vielleicht noch zu jung. Könnte ich es mir auch vorstellen, wenn wir ein Projekt haben, wo alles passt. Aber ich muss die Schritte einmal selbst gegangen sein, weil dann kann ich auch überprüfen, was mir ein Handwerker bei der Badsanierung sagt, was mir vielleicht der Hausverwalter erzählt, warum gewisse Sachen nicht laufen oder von der Umlage nicht passt. Weil dann kann ich einfach sagen, Kollege, ich glaube, du erzählst mir gerade was aus der Fabelwelt. Oder sagen, nee, das ist total legitim und das ist vernünftig. Das kann ich aber erst, es ist genau wie im Berufsleben, wenn ich nicht mit einem gewissen Herzblut bei der Arbeit bin und verstehe, was ich tue, werde ich kein Experte. Und wenn ich keine Spezialisierung habe, habe ich für meine Stakeholder einen relativ überschaubaren Mehrwert. Und weiß ich alles genauso wie ein Sanitärmensch über sämtliche Leitungen im Haus? Nein. Kann ich eine Heizung schon quasi diagnostizieren, wenn ich sie sehe? Nein. Habe ich eine grobe Meinung zu? Ja. Und darum geht es einfach, dass man sicherer wird in den Themenbereichen, in denen man unterwegs ist. Und das kriegt man nur über regelmäßige Wiederholung hin. Wenn ich das Externe machen lasse, bin ich auf die Qualität der Externen angewiesen, die ich vorher nicht überprüfen kann. Ja. Da kaufe ich für mich eine Blackbox.
Verstehe. Bedeutet im Grunde genommen, deine Empfehlung, um es jetzt mal rund zu machen, ist, fang erst mal an, downstrippen, Einkommen gegebenenfalls steigern. Immer wichtig, wenn ich nach einer Einkommenserhöhung frage, sollte ich der auch gewachsen sein. Das heißt, ich muss natürlich auch meinem Chef dementsprechend zeigen, warum bin ich mehr wert.
In Vorleistung.
In Vorleistung gehen. Im besten Fall die Ausgaben in den Griff kriegen, das dementsprechend zurücklegen und gleichzeitig zu sagen, okay, trau dich mit Immobilien auseinanderzusetzen. Also das sind deine zwei Assets, Kapitalmarkt, ETF und Immobilie. Selber managen, erst einmal schauen, wie funktioniert es und das Ganze hochskalieren. Ich glaube, wenn das die Mehrheit da draußen so machen würde, dann wird es einigen in Zukunft von den 25-Jährigen mit Sicherheit sehr gut gehen.
Das würde ich unterschreiben und ein paar Spielwiesen, sage ich auch noch bewusst, bitte ausklammern. Sucht euch rechtzeitig einen guten Steuerberater, das ist ganz wichtig. Einen guten Sondereigentumsverwalter, hatte ich auch schon gesagt, wenn ihr da einen findet, ruft den an, sagt dem einmal die Woche, dass er ganz toll ist. Das kann ich nur empfehlen, aus eigener Erfahrung, es klappt. Verhindern sollte oder nicht machen sollte, wenn man unsicher ist und nicht 100% sicher, ist das das Richtige. Fragt eine Vertrauensperson von euch, die sich damit auskennt. Wenn ihr keine habt, sagt lieber einfach mal nein, aber fangt irgendwann an. Das ist das Wichtige, fangt an, traut euch Fehler zu machen, versucht mit online-basierten Daten auch Investitionsentscheidungen zu überprüfen. Das war was, was nicht ging, als ich gestartet bin. Heute hat man ganz viel AI, wo man auch mal Sachen einfach reingeben kann. Macht das Sinn? Wie siehst du das? Wie wertest du das Objekt ein? Hey, bei dem Objekt ist A, B, C zu tun. Was sind realistische Kosten dafür? Wie mache ich das am besten? Da ist AI ein toller Gesprächspartner für. Man kann auch Do-It-Yourself-Videos auf YouTube für Tapezieren, Bodenlegen, Steckdosen, was weiß ich was. Entschuldigung, Steckdosen soll immer ein Elektriker machen.
Bau ein Haus einfach mal. Ne? Wenn du handwerklich begabt bist, würde ich sagen, gibt es auf YouTube auf jeden Fall die Anleitung dafür.
Auch wenn du handwerklich unbegabt bist, es kriegt selbst ich hin und das heißt schon einiges. Nein, und das sind einfach Themen, versuch dir darüber Gedanken zu machen. Hole dir von deinem Partner, deiner Partnerin auch die Zeit dafür, dass du sagen darfst, ich darf mich mit dem Thema beschäftigen. Es wird euch darüber nachhaltig im Alter von 40, 50, 60 deutlich besser gehen als der breiten Masse. Aber das kommt nicht, weil ich im Fitnessstudio gerade bin, wenn ich eigentlich andere Arbeit machen sollte. Und das ist auch noch ein Ratschlag, den habe ich von einem cleveren Menschen bekommen. Wenn viele Leute die Zeit, die man in die körperliche Pflege oder auch in die körperliche Konstitution teilweise auch mal für den Kopf anwendet, ist auch gar nicht so verkehrt.
Dann nehmen wir das doch mal als Schlusswort. Felix, vielen Dank.
Danke dir.
Das waren sehr tiefe Empfehlungen. Wie gesagt, keine Beratung, sondern einfach nur deine Erfahrung, wie du es heute mit dem 25-jährigen Felix machen würdest.
Genau.
Von daher hoffen wir konnten euch da ein bisschen was mitgeben für eure Zukunft und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt, eine neue Folge Rocky Monday. Und lasst uns ein bisschen Liebe da, abonniert den Kanal, kommentiert, teilt und liked. Und wir wünschen euch einen schönen Wochenstart und bis bald von uns.
Ciao. Servus.
Dein Wochenstart rund um Immobilien und smarte Finanzierung. Ob Hauskauf, Wohnungskauf, Neubau oder Anschlussfinanzierung, Eigenheim oder Kapitalanlage, wir liefern dir Klartext.